Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Nach Serbien blicken wir heute. Ein Land, das in den vergangenen 2 Jahrzehnten als Aggressor auf dem Balkan am Pranger der Weltöffentlichkeit stand. Ein Land aber auch, das wegen seiner Geschichte und seiner Lage ein Exerzierfeld für die Zukunft Europas sein könnte. Denn Serbien ist nicht nur Berührungspunkt zwischen dem lateinischen und dem orthodoxen Christentum. Hier verläuft auch, wenn wir auf die muslimisch geprägten Nachbarstaaten blicken, die Grenze zwischen Christentum und Islam in Europa. Welche Rolle die katholische Kirche dort spielt, erfahren wir gleich von Ladislav Nemet, Bischof von Srenjanin in der Vojvodina. Grüß Gott, Exzellenz, herzlich willkommen. Wir freuen uns, Sie in der Sendung zu haben.
Grüß Gott und danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, sehr gerne.
Mit Serbien zu reden.
Wunderbar. Herr Bischof, ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind seit 2008 Bischof des Bistums Srenjanin. Und diese Diözese, die liegt im Nordwesten Serbiens in der autonomen Region Vojvodina und wurde erst 1986 gegründet. Und Sie selbst, Ihr Name deutet es ja an, entstammen der ungarischen Minderheit des Landes. Sie sind steiler Missionar und wurden 1983, also noch in jugoslawischer Zeit, zum Priester geweiht. Eine persönliche Frage, wie kam es eigentlich, dass Sie Priester geworden sind?
Es ist eine schöne Geschichte sozusagen. Als Kind habe ich von verschiedenen anderen Berufen geträumt und natürlich Lokführer wollte ich sein, hinter unserem Garten laufen Bahnlinien und ständig waren Züge da und dann mit meinem Bruder haben wir bewundert diese großen Maschinen, die dort gelaufen sind und das war meine erste Idee. Dann später mit den Jahren habe ich gemerkt, es würde vielleicht noch zu wenig. Und dann, weil ich aus einer katholischen Familie stamme, meine Eltern beide waren praktizierende Christen. Und im Hause hatten wir auch eine katholische Erziehung. Dann sind wir ziemlich oft in die Kirche gegangen und dann bin ich Ministrant geworden. Und als Ministrant habe ich den Pfarrer besser kennengelernt. Und mein Pfarrer hat mich so irgendwie beeindruckt, dass ich daran gedacht habe, vielleicht wäre es gut, so ein Mensch zu werden wie er. Das war die erste Idee, eine so total noch unkonkrete Idee von meiner Berufung. Aber später mit den Jahren hat sie das ein bisschen herauskristallisiert. Und dann circa in 7. Klasse und ich habe daran gedacht, meine Berufung irgendwie ernst zu nehmen und Priester zu werden.
Und wie sind Sie dann auf die Steiler gekommen, gerade in Jugoslawien?
Das war total ein Zufall. Das sage ich immer so, der Heilige Geist hat etwas dort im Hintergrund getan. Ich habe von meiner mütterlichen Seite einen Onkel gehabt, der Priester in Ungarn war. Und ich wusste nie, dass er ein steiler Missionar war. In Ungarn waren die Orden verboten. Und geheim hat er alle seine Gelübde abgelegt und wurde zum Priester der Erzdiözese Kalocsa geweiht. Aber im Herzen war er ein Steiler. Erst 1970 hat er Ungarn verlassen und nach Jugoslawien zurückgekommen. Das ist eine lange Geschichte. Wegen des Zweiten Weltkrieges war das Territoriumgebiet der Bačka ein Teil von Ungarn und er ist dort ins Noviziat eingetreten. Auf jeden Fall, 1970 ist er nach Jugoslawien zurückgekommen und erst 1971, als ich die Grundschule beendet habe und ich meine Idee geäußert habe, ich möchte Priester werden, hat er gefragt, wäre es für dich nicht vielleicht besser, dass du ein Steiler wirst? Und ich habe damals das erste Mal das Wort gehört und auch Missionare und was das alles bedeutet. Aber das hat mich sofort irgendwie beeindruckt und auch vielleicht etwas in mir getroffen, das seitdem ziemlich lebendig ist. Ich habe gern so, ich bewege mich viel. Und als Diözesanpriester in einer Pfarrei wäre wahrscheinlich für mich zu wenig gewesen. Und jetzt als steiler Missionar kann ich, das ganze Leben war ich sehr beweglich. Und jetzt als Bischof habe ich eine ganze Diözese sozusagen, die die ganze Zeit besuchen muss. Und irgendwie das geht mit meinem Charakter zu mit.
Darüber werden wir noch sprechen. Noch ein kurzes Wort zu der Zeit als Priester in Jugoslawien. Wie war denn das? Die Zeiten haben sich doch sehr geändert, aber die Kirche hat es ja nicht leicht gehabt unter den Kommunisten. Wie haben Sie Jugoslawien als Priester erlebt?
Meine Erfahrung als Priester war ganz kurz. Ich war nur 2 Jahre, zwischen 1983 und 1985 in Ex-Jugoslawien. Dann haben mich meine Ordensobere nach Rom geschickt für das weitere Studium. In diesem Sinne, das waren schon lockere Jahre. Und ich habe in Kroatien, in heutigen Kroatien gearbeitet, in Zadar. Und dort war die katholische Kirche eine Mehrheitskirche und gut organisierte Kirche. Nicht so wie in Serbien. In Serbien war die katholische Kirche immer eine Diaspora-Kirche oder Minderheitskirche. Und deswegen, ich würde eher über diese Sache etwas zurückgehen, damit ich sagen könnte, das Leben meines Pfarrers zum Beispiel. Der Pfarrer war deutscher Abstammung, mein Pfarrer. Quintus Fabian. Fabian Quintus war sein Name, ein sehr merkwürdiger Name. Er wurde hier in der Batschka geboren und nach dem Zweiten Weltkrieg wollte er nicht nach Westdeutschland gehen. Er hatte die Möglichkeit, 1944 im Herbst mit den fliehenden Soldaten und Bevölkerung nach Deutschland zu gehen. Er wollte bleiben. Er hat gesagt, ich bin Pastor hier und Hirte und ich möchte hier bleiben. Und das hat mich riesig beeindruckt. Das hat sehr viel jahrelang gelitten, wegen seiner deutschen Abstammung und dann später auch, weil er katholisch war und Priester. Und sein Beispiel und auch Zeugnis war für mich sehr, sehr wichtig. Er hat wirklich sehr einfach gelebt, ich würde sagen sogar in Armut, weil die Kirche damals wirklich arm war. Alles wurde nationalisiert und großer Druck auf die Gläubigen, nicht in die Kirche zu gehen, die Erziehung in der Schule und so weiter und so weiter. Das war überhaupt nicht so einfach. Er war für uns damals wirklich das Beispiel.
Mhm. Und jetzt, Herr Bischof, wollen wir mal über das Heute sprechen, über die katholische Kirche in Serbien heute. Wir werden natürlich auch noch auf die Arbeit in Ihrem Bistum zu sprechen kommen. Und Sie sagten ja gerade schon, Serbien, das ist natürlich katholische Diaspora. Landesweit bekennen sich rund 85% zur serbisch-orthodoxen Kirche. Wie viele Katholiken gibt es denn überhaupt in Serbien und speziell in Ihrem Bistum?
Ja, das ist eine gute Frage. Gott sei Dank haben wir vor einem Monat die Nachricht aus Rom bekommen, dass wir zum Papst nächstes Jahr fahren sollen, dieser Ad Limina-Besuch. Und ich bin jetzt da dabei, mit meinen Mitarbeitern unseren Bericht vorzubereiten.
Also es ist gar nicht so leicht, das herauszufinden.
Und deswegen, wir haben ein bisschen gearbeitet und etwas gefunden. Und deswegen kann ich auch etwas darüber sagen. Ganz einfach, Serbien ist nach dem Abfall von Kosovo sozusagen oder Unabhängigkeitserklärung von Kosovo kleiner geworden. 2011 wurde das letzte Mal die Bevölkerung zusammengeschrieben. Serbien hat 7 Millionen Einwohner. Davon sind 390.000 Katholiken. Das ist nicht einmal 5,3 oder 4% sozusagen. In meiner Diözese, die Zahl der Bevölkerung ist ca. 690.000, davon sind 55.000 Katholiken. Das heißt, es ist wirklich eine Diaspora-Kirche. Besonders ist das für die Erzdiözese Belgrad charakteristisch. Sie wissen, bis zur Donau war die Vojvodina bis 1918 ein Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie und hier lebten Katholiken, sagen wir so, seit 1000 Jahren, wenn es so einfach zu sagen. Und viele sind auch hier geblieben, sehr viele sind weggegangen, die Hälfte, seit 18 sind die Hälfte von Katholiken weggegangen, durch zwei Kriege und andere Gründen, aus anderen Gründen. Aber in der Erzdiözese Belgrad waren immer sehr wenig Katholiken. Das war ein Gebiet und ein Teil von Osmanischem Imperium und auch sozusagen unter den orthodoxen Christen.
Und da möchte ich mal einhaken. Wir kennen ja alle Ex-Jugoslawien als ein buntes Völkergemisch, als ein Multikulti-Staat. Inwieweit hat denn der schreckliche Krieg oder die schrecklichen Auseinandersetzungen, die es in den 90er Jahren dort gegeben hat, diese Vielfalt geändert? Und wie hat es auch das Verhältnis zwischen den verschiedenen Ethnien und Religionen verändert?
Ja, Jugoslawien war wirklich ein Multikulti-Staat, das ist wahr. Was aber die ganze Zeit in der Gesellschaft, nicht in der Öffentlichkeit, aber in der Gesellschaft präsent war, das waren die Spannungen. Die Spannungen zwischen verschiedenen Nationen.
Also die waren schon da.
Ja, sie waren immer da. Das ist ganz einfach, wenn man heute die Geschichte ein bisschen objektiver studiert, sieht man, was alles dort passiert ist. Die Slawen sozusagen, die Südslawen wollten immer in einem Land leben. Und das wurde ihnen nach dem Ersten Weltkrieg erlaubt und sie haben diesen neuen Staat gegründet. Aber schon in den 20er Jahren wurde es klar, dass die Sache nicht in gute Richtung gehen. Und schon 1929 hat der König damals den Namen des Staates von Königreich ins Jugoslawien geändert, ganz einfach, damit nicht die Nationen Serben, Kroaten und Slowenen dort nur auftreten, sondern alle Slawen, die hier lebten damals. Diese Spannung hat dazu geführt, dass dass am Anfang des Zweiten Weltkrieges Kroatien einen unabhängigen Staat erklärt hat, ausgerufen hat. Und das war ganz einfach eine Konsequenz der Zeiten zwischen den zwei Weltkriegen. Und wir wissen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg eine unglaubliche, blutige Rache stattgefunden hat hier, was die Kommunisten und Partisanen damals gemacht haben und auch verschiedene Nationen gegeneinander. Das war schon ein sehr, sehr schlechtes Erbe. Auf der Oberfläche war alles gut und wurde von Tito zusammengehalten. Aber nach seinem Tode war es klar, dass die Spannungen nicht mehr auszuhalten sind. Und es hat wirklich in 10 Jahren zu diesem blutigen Krieg geführt. Leider kein einziger Politiker war daran interessiert, friedlich den Staat aufzulösen, wie die Sowjetunion zum Beispiel oder die Tschechoslowakei. Hier waren die Leute nicht bereit, miteinander zu reden.
Und die Folgen sieht man heute. Ich glaube, das Land leidet sehr unter der Auswanderung, die es doch vielfach gibt. Und es ist eben auch nicht mehr so bunt gemischt, wie es einmal war. Man kann also sagen, der Krieg hat dem Land in vielerlei Hinsicht geschadet. Wie steht es denn heute um die wirtschaftliche und soziale Situation im Land, speziell in Ihrem Bistum? Was sind da die Hauptprobleme?
Ich würde so sagen, das Hauptproblem ist noch immer sozusagen sozialwirtschaftlich. Die Situation ist von der Tatsache beeindruckt, beeinflusst, dass noch immer keine Versöhnung stattgefunden hat, dass die Geschichte der letzten 30 Jahre nicht aufgeklärt worden ist, dass die Beziehungen zu Nachbarstaaten noch immer nicht total gut sind. Und bis das nicht irgendwie geregelt wird, ist es schwierig, uns vorzustellen, dass Serbien ein moderner Staat wird, der auch mit anderen zusammenarbeiten kann. Daraus kommt die Konsequenz, dass sehr wenig Investitionen ins Land kommen. Die politische Lage ist unsicher, zum Beispiel noch eine Kleinigkeit zu sagen. Wir hatten am 24. April Wahlen Und der deutliche Sieger ist der Herr Vučić, der früher auch Ministerpräsident war. Seit 24. April haben wir noch keine Regierung. Und er redet nicht einmal davon.
Woran liegt das?
Er gibt keinen Grund dafür. Mhm. Und wahrscheinlich werden wir nur Anfang September eine Regierung haben. Das ist nach dem Gesetz 100 Tage, nachdem das Parlament die Arbeit aufgenommen hat. Und das wurde auch ausgedehnt, bis es möglich war, bis zum letzten Tag. Irgendwie ist es eine technische Regierung jetzt sozusagen. Und Sachen passieren und wir wissen nicht, welche Sachen passieren. Das ist ganz einfach so. Die Situation in meiner Diözese ist besonders schlimm. Wir sind ein Agrargebiet und wir hängen bis zu 90% von den Agrarprodukten ab. Wenn das Wetter ein Jahr gut ist, dann haben wir super Sachen und die Produktion von Mais, Weizen und alle anderen Agrarprodukten ist gut, dann geht es. Aber dann die Preise sind so niedrig, dass es sich nicht auslohnt, wirklich zu arbeiten. Heuer zum Beispiel auch der Preis von Weizen ist so niedrig, dass es nicht einmal die Kosten abdeckt, die Leute für die Produktion verwendet haben. Zweite Sache, die Industrie wurde seit 90er Jahren abgebaut. Durch falsche Privatisierung und große Korruption wurden sehr gute Fabriken kaputt gemacht und die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, besonders zwischen den Jugendlichen. Und deswegen gehen sehr viele Leute ab.
Jetzt sagten Sie gerade Versöhnung, das sei ein sehr wichtiges Thema in Serbien, natürlich auch für die Zukunft des Landes. Gibt es denn da Fortschritte auf diesem Gebiet oder sind die Wunden einfach noch zu tief und fühlen die Serben sich zum Teil auch ungerecht behandelt von der Weltöffentlichkeit?
Es ist eine sehr komplizierte Geschichte, die Versöhnung. Ich sehe die Situation in Serbien selbst ein bisschen noch ungeklärt. Sie wissen, dass Serbien während des Zweiten Weltkrieges eine normale Regierung gehabt hat, hier in Belgrad, und eine königliche in London. Die königliche Familie ist nach London geflohen und einige Armeetruppen waren mit dem König geblieben. Sie haben für das Königreich gekämpft. Dann waren Soldaten, die waren die Chetniks. Und dann waren Soldaten, die mit den deutschen Okkupanten kollaboriert haben. Dann waren auch Partisanen, dann waren auch Kommunisten und dann waren andere Leute noch dabei. Und das waren alle serbische Menschen sozusagen, Leute. Und zwischen ihnen ist noch keine Versöhnung so gemacht worden. Deswegen sage ich, die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg wurde selbst in Serbien
noch nie aufgearbeitet.
Und dann weiterzugehen, einen Schritt weiter, dann ist es immer das erste Problem, ist die Rolle von Kroatien, von Kardinal Stepinac, von dem Heiligen Stuhl, von den Katholiken, die das Land Serbien auch kaputt machen wollten und vielleicht wollen noch auch nach einigen Auffassungen. Und deswegen, es ist, ich grundsätzlich sehe keine Bereitschaft noch, es ist, oder keine Reife dafür, dass man sachlich über die Versöhnung reden könnte.
Aber das ist sicherlich auch eine Aufgabe der katholischen Kirche, die aber, wie wir nochmal festhalten wollen, eben eine Minderheitenkirche ist. Aber was kann diese kleine Kirche denn noch tun? Wo setzen Sie als katholische Kirche in Serbien die Schwerpunkte Ihrer Arbeit und speziell auch in Ihrem Bistum?
Wir haben in der katholischen Kirche auch zwei Welten. Die eine Welt ist die katholische Kirche bei uns in diesen Diözesen in der Vojvodina. Wir haben hier vier Diözesen und die Erzdiözese Belgrad, das ist die zweite Welt. Dort ist es schwierig, ganz einfach, die Präsenz der katholischen Kirche kann man schon präsentieren, aber keinen Einfluss auf das Leben zu haben oder zu wirken oder auszuwirken. Bei uns in der Vojvodina, auch die Lage in 90er Jahren war nicht so gespannt. Es waren verschiedene Probleme, Spannungen zwischen den verschiedenen Nationalitäten und Religionen. aber es ist nie zu einem offenen Kampf oder Krieg gekommen in der Vojvodina. Und hier spielten die Kirchen auch eine wichtige Rolle. Sicherlich sozusagen alle Kirchen, die hier sind, das möchte ich auch unterstreichen. Seitdem aber geht es nicht wirklich in gute Richtung mit der orthodoxen Kirche, und sie sind die Mehrheitskirche, haben wir sehr gute persönliche Beziehungen, aber...
Also da gab es eine positive Entwicklung in den letzten Jahren.
Ich würde so sagen, das ist immer so geblieben, auch in Titos Zeit oder später. Persönlich können wir uns treffen und wir leben zusammen. Und unsere Familien sind sehr gemischte Familien. Ich habe auch 3 Schwestern und 2 sind mit Serben verheiratet. Das heißt, es ist in meiner Familie die Kultur so, wir sind so aufgewachsen. Damit das oder diese Situation hat sich nicht verschlechtert. Schlechter ist geworden zum Beispiel das gemeinsame Beten, die gemeinsamen Programme zu machen. Das fast unmöglich. Und dann wiederum auf der höchsten Ebene, das heißt mit dem Patriarchat der unabhängigen orthodoxen Kirche der Serben, das ist die serbische orthodoxe Kirche, und zwischen dem Heiligen Stuhl gibt es ständige Kontakte. Der Heilige Stuhl hat auch einen Nuntius, Botschafter in Belgrad, und dort ist diese Zusammenarbeit ist gut. Das heißt,
also seit wann hat sich da etwas gewandelt zum Guten? Kann man das?
Also ich würde sagen, die letzten 5 Jahre sind maßgebend. Das heißt, seit 5 Jahren, so 10 sogar, wie gesagt, 2010, die Regierung wollte dann bessere Kontakte mit der katholischen Kirche aufbauen. Und dann ist es auch wichtig geworden, dass der Heilige Stuhl bis heute Kosovo als unabhängigen Staat nicht anerkannt hat, und das spielt eine wichtige Rolle für die serbische Politik, diese Situation auch so aufrechtzuhalten. Deswegen diese Näherung zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Serbien ist ganz bewusst sozusagen politisch motiviert, und das ist auch für die katholische Kirche gut. So gut, dass 2014, der damalige Außenminister Erzbischof Mamberti sogar Serbien besucht haben. Das war der erste Besuch seit 1999, dass ein vatikanischer Diplomat, Außenminister nach Belgrad gekommen ist. Und bei dieser Angelegenheit haben wir auch ein Abkommen unterschrieben, Zusammenarbeit im Bereich der Fachhochschulen und Theologiehochschulen. Und das ist das erste Dokument, das nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Serbien und nach dem Ersten Weltkrieg sozusagen, nach 100 Jahren, ganz einfach zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Serbien unterschrieben worden ist.
Kehren wir kurz in Ihr Bistum zurück. Ich sagte eingangs, Sie sind ein noch recht junger Bischof, erst seit 2008 im Amt, in einem jungen Bistum, das erst 1986 errichtet wurde. Wo setzen Sie da die Hauptschwerpunkte Ihrer Arbeit?
Ich bin der zweite Bischof der Diözese, und ich muss meinem Vorgänger, den emeritierten Bischof, loben und preisen und ihm Dank sagen. Er hat als erster Bischof angefangen, ganz einfach etwas Neues aufzubauen. Er hatte die Basis oder das Fundament gelegt. Er war 22 Jahre Bischof. Und als ich gekommen bin, waren schon verschiedene Sachen da. Und dann konnte ich weitermachen. Ich setze meine Akzente in 2 Richtungen, Hauptrichtungen sozusagen. Die erste Hauptrichtung ist die pastorale Arbeit. Und die zweite Hauptrichtung ist die Administration und die Strukturen, die wir noch immer nicht total aufgebaut haben. Bei diesem Aufbau möchte ich auch ein bisschen weitergehen. Pastoral bedeutet für mich, dass ich als Steiler Missionar ein bisschen anders arbeite. Das heißt, ich war nie Diözesanpriester und ich habe nie erwartet, dass die Leute ins Pfarrhaus kommen, sondern ich bin immer zu Leuten gegangen, zu Menschen. Und das praktiziere ich weiterhin als Bischof. Ich gehe hinaus und ich mache, weil die Diözese nicht so groß ist, ich mache alle Firmungen im Jahr, und das ist immer auch eine Möglichkeit, Menschen zu treffen, dort, wo sie leben. Ich fahre in eine Ortschaft, auch wenn nur ein Kind da zu firmen ist. Ich füge noch die Firmungen nicht zusammen, weil wir haben 38 Vereine und 68 Filialen. Und das bedeutet, wir haben sehr viele kleinere Gemeinschaften. Ich glaube, dass die Menschen in den kleinsten Gemeinschaften den Bischof brauchen, sozusagen. Vielleicht noch besser als in der Stadt, wo wir auch größere Vereine haben von 5000 Katholiken. Das ist eine Sache. Dann zweite Sache, die Segmente der Gesellschaft anzusprechen. Und bei uns gibt es die Kinder, die wichtig sind, dann die älteren Menschen, die mittlere Schicht, die mittlere Generation, sehr viele sind schon im Ausland. Und sie arbeiten irgendwo durch die Möglichkeit, dass sie einen EU-Pass haben. Mhm. Die Ungarn haben Doppelpässe, die Kroaten Doppelpässe. Dann können sie im Ausland arbeiten, in der Union, legal. Und das ist sehr wichtig. Und dann gehen sie weg, lassen sie die Kinder hier und die Eltern und Großeltern. Und das sind die Hauptakzente. Sehr viele ältere Menschen haben wir in der Diözese, die allein leben oder zu zweit. Und hier ist die Arbeit der Caritas sehr wichtig. Das ist die dritte Sache, die ich auch so hinzufügen möchte. Das ist die karitative Arbeit. Die Malteser und die Caritas, die Caritas, betreuen einige hunderte, Caritas ganz besonders 560, die Malteser 400 Familien, wo wir ganz einfach Hauspflege machen, Besuche, damit diese Menschen nicht allein bleiben.
Gibt es auch noch Zusammenarbeit mit Kirche in Not?
Natürlich. Kirche in Not ist eine der Hilfsorganisationen, die uns kräftig unterstützt. Und das ist noch aus den früheren Jahren, als es noch Ostpriesterhilfe hieß. Und Kirche in Not hilft uns viel in verschiedenen Feldern für die pastorale Tätigkeit, die wir hier in der Diözese machen, dann später bei größeren Investitionen. Wie ich schon gesagt habe, haben wir sehr viele Gemeinden. Bewusst haben wir uns auf einige Kirchen und Gebäude konzentriert. Wir können nicht alle unsere sakrale Gebäude aufrechthalten. Das ist unmöglich. Die Diözese als solche hatte noch 1944 230.000 Katholiken. Und dann davon waren 115.000, 50% waren Deutsche oder deutschsprachige Katholiken, die in 2-3 Jahren verschwunden sind. Getötet, ausgesiedelt oder nach Sibirien transportiert, abgeschleppt und so weiter und so weiter. Sie wissen, wie es war nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Deutschen in diesen Gegenden. Auf jeden Fall, wir haben sehr viele leere Kirchen, und die wir mehr oder weniger nicht aufrechthalten können. Und wir konzentrieren uns auf verschiedene Felder, wo wir etwas konkret machen können. Dann Kirche in Not hilft uns auch bei der Mobilität sozusagen. Mit diesem Wort meine ich, sie unterstützen einige Projekte, wo wir Fahrzeuge für unsere Priester brauchen. Die Diözese ist ziemlich groß, aber die Straßen sind auch relativ gut. Jeder Priester hat 4 oder 5 kleinere Gemeinden neben einer Pfarrei. Also deswegen, es ist sehr wichtig, die Mobilität aufrechtzuerhalten.
Mhm. Herr Bischof, ein weiteres Thema möchte ich noch anschneiden. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung, und das ist das Thema Islam. Ist natürlich in diesen Tagen in aller Munde, auch durch die vielen Attentate, die es gab, mittlerweile auch in Europa. Nun ist es ja so, dass auf dem Balkan wir ja mittlerweile Staaten haben, die eine muslimische Mehrheit aufweisen. Wie sehen Sie das als Bischof, der auf dem Balkan lebt? Wie sehen Sie die Entwicklung des Islams insgesamt in diesem Raum? Gibt es da auch eine Tendenz zu einem eher rückwärtsgewandten Islam, der bereit ist, seine religiösen, politischen und auch gesellschaftlichen Ziele mit Gewalt durchzusetzen? Oder kann diese Art des Islams oder diese Art des Zusammenlebens, was es dort ja schon viel länger gibt als bei uns hier in Mitteleuropa, auch zu einer Art Vorbild werden für uns?
Naja, das ist eine sehr schwierige Frage. Unser Islam oder die muslimischen Staatsbürger von Kosovo, Albanien, Bosnien und Herzegowina und teilweise auch in Serbien sind eher laizisiert und säkularisiert, so würde ich sagen. Auch in Bosnien und Herzegowina, in einem Land, wo ein blutiger Krieg geführt worden ist, sind nur kleinere Inseln, wo wirklich radikale, fundamentalistische Islamgruppierungen leben. Meistens sind sie während des Krieges gekommen. Das sind Soldaten, die auf der Seite von Muslimen gekämpft haben und dann später die Staatsbürgerschaft bekommen haben und geblieben. Das Problem als solche sozusagen, dass hier fundamentalistische Linien wachsen oder dass sich die Gesellschaft radikalisieren wird, sehe ich eher nicht. Albanien ist in diesem Sinne auch ein gutes Beispiel, dass man in einem mehrheitlich muslimischen Land auch die europäische Zivilisation und Kultur gepflegt sein kann. Kosovo ist auch im Sinne von diesen europäischen Ideen eher eine Ausnahme. Kosovo ist amerikanisiert, das ist kein Europa. Und okay. Ich besuche Pristina und Kosovo regelmäßig, weil wir dort auch einen albanischen Bischof, Mitbruder haben, der zu unserer Konferenz gehört. Und das ist Amerika pur, das ist nicht so viel Europa. Natürlich, dass sie sehr viel auch in die Europäische Union gehen, die Jugend, aber das Hauptziel ist Amerika und die Kultur ist amerikanisch, sie sprechen schon, die Jugend spricht nur Englisch und das ist mit amerikanischem Akzent, amerikanische Soldaten sind noch immer da. Ich würde sagen, es sind verschiedene Facetten und Dimensionen von dieser Frage oder diesem Problem. In Serbien zum Beispiel, im Süden, in Sandžak, haben wir auch eine sozusagen islamische Minderheit. Sie heißen sich Bosniaken. Sie sind sehr stark von der Türkei unterstützt. Die türkische Präsenz war für 500 Jahre doch ziemlich stark in dieser Gegend. Und es zeigt sich eher durch kulturelle Autonomie. Ich würde sagen, durchschnittlich gehen weniger Staatsbürger aus Kosovo, Bosnien und Herzegowina oder Albanien nach Syrien als aus Belgien oder Frankreich oder sogar aus Deutschland. Und ich würde sagen, das ist bei mir ist keine Angst, dass der Balkan jetzt plötzlich radikal islamisch wird. Er könnte ein gutes Beispiel sein, dass wir zusammenleben können.
Herr Bischof Nemeth, damit sind wir schon beim Thema Ausblick in die Zukunft angelangt und bei meiner letzten Frage. Und da will ich den serbischen Ministerpräsidenten Vucic, über den wir eben schon gesprochen haben, kurz zitieren. Er hat in einem Interview mit der auflagenstarken deutschen Zeitung Bild am Sonntag kürzlich erklärt, dass er Serbien auf einen europäischen Kurs führen will, mit dem mittelfristigen Ziel der EU beizutreten. Halten Sie das A für realistisch? Ist das die allgemeine Haltung in Serbien oder wie sehen Sie die weitere Entwicklung in Serbien?
Ich hoffe, dass der Herr Ministerpräsident wirklich so meint. Mindestens verschiedene Sachen passieren, die in diese Richtung zeigen. Auch sozusagen die Meinung der Bevölkerung ist bis zu 65%, das war vor einem Monat, wurde eine Umfrage gemacht, 65% sind für den Beitritt. Und das ist schon sehr positiv. Natürlich, das sind verschiedene Sachen. Sie wissen, ein Land ist immer ein kompliziertes Gebilde. Und es spielen verschiedene Kräfte dort eine wichtige Rolle. Die Politiker sind Politiker, aber Lobbygruppierungen und Monopolsituationen, die wir noch immer haben, Leute, die ihre Macht verteidigen möchten mit Brüssel, könnte es ein bisschen mehr transparent sein. Wenn wir beitreten, dann wäre es vielleicht nicht so möglich, alles zwischen 4-5 Männern aufzuteilen in Serbien, dass sie das ganze Land führen. Und deswegen meine ich, sicherlich die Menschen möchten in die Union, der Herr Präsident Vučić, Ministerpräsident auch, ich bin überzeugt, er sieht die Vorteile. Natürlich auf anderer Seite, es gibt eine starke Gruppe und auch religiöse Führung, die eher Richtung Osten schaut, diese große Liebe für Russland und ich weiß nicht was alles noch anderes und andere Interesse, die ist auch präsent. Aber wie ich gesagt habe, die Mehrheit der Bevölkerung ist für einen Beitritt.
Exzellenz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön und Wiederschau. Gott segne Sie. Danke.
Das war Weltkirche aktuell. Mit Bischof Ladislav Nemet aus dem Bistum Zrenjanin in Serbien habe ich heute gesprochen. Mehr über seine Diözese finden Sie im Internet, wenngleich leider nur auf Englisch, Serbisch oder Ungarisch, aber sicherlich dennoch interessant, unter www.catholic-zr.org.rs. Mehr über die Arbeit von Kirche in Not in Serbien, wie gewohnt auf den Netzseiten der Landesbüros des Hilfswerks. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.